mit Gigi Deppe. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Studio, den deutschen Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Bertram Schmidt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns gekommen sind, damit wir über Ihre Arbeit, über Ihren Gerichtshof sprechen können. Denn es ist ja Ihre Aufgabe, über ganz besonders furchtbare Straftaten zu urteilen, über Völkermord, über Kriegsverbrechen und so weiter. Ihren Gerichtshof, den gibt es seit 2002 und der ist für immerhin 123 Staaten zuständig, also für ziemlich viele Länder. Bevor wir aber da jetzt in die Einzelheiten einsteigen, lassen Sie mich den Hörerinnen und Hörern erstmal sagen, dass man Sie ja auch bei der Arbeit beobachten kann. Das können alle tun, denn es werden ja die Gerichtsverhandlungen am Internationalen Strafgerichtshof im Internet übertragen. Und ich will mal kurz einen akustischen Eindruck einspielen vom 6. Mai diesen Jahres, wo Sie ja als Vorsitzender Richter ein Urteil verkünden.
The chamber has therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes. Compromising both crimes against humanity and war crimes.
Sie reden auf Englisch. Mhm. Sie sagen, dass das die Kammer verurteilt hat. Im Einzelnen wollen wir jetzt mal über diesen Fall reden, über den Sie da verhandelt und dann auch geurteilt haben. Das war ja wohl ein sehr umfangreicher Prozess.
Es ist in der Tat bislang mit Abstand der größte Fall am Internationalen Strafgerichtshof gewesen. Mit Größe ist gemeint die Anzahl der Anklagepunkte, das waren ursprünglich 70.
Wir müssen vielleicht mal sagen, worum es überhaupt ging.
Es ging um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Im Prinzip waren es verschiedene Tatkomplexe, 4 Überfälle auf Camps, in denen...
Es geht um Uganda.
Um Norduganda, in denen also Vertriebene lebten und bei denen viele Menschen zu Tode gekommen sind, entführt wurden, versklavt wurden. Dann ein sehr, sehr großer Komplex, auch mit Abstand der Größe bislang, generell bei internationalen Strafgerichten betraf sexuell motivierte Kriminalität, also Vergewaltigung, aber vor allen Dingen sehr viel schlimmer und nachhaltiger, wenn man so das im Negativen sagen will, sexuelle Versklavung von entführten Mädchen über viele Jahre, erzwungene Schwangerschaften und auch erzwungene Hochzeiten, Heiraten. Also darum ging es im Wesentlichen in diesem Verfahren und auch ganz stark Kindersoldaten, also die Verpflichtung von Kindern als Soldaten zu Kriegshandlungen.
Wie lange haben Sie da verhandelt?
Wir haben insgesamt 4,5 Jahre ziemlich genau verhandelt. Ich sehe Ihnen schon an, dass Sie das lange finden. Aber bedenken Sie bitte, wie umfangreich das Verfahren war. Und wir haben weit über 100 Zeuginnen und Zeugen gehört, sehr viele Opfer auch gehört. Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Das ist sehr aufwendig. Wir müssen auch natürlich einen Konflikt nachweisen, der weit weg sich von Den Haag abgespielt hat. Und wir müssen ein faires Verfahren gewährleisten. Also insgesamt, wenn Sie es auch vergleichen mit Verfahren in Deutschland, ist es, denke ich, noch im Rahmen, obwohl es natürlich auch eine lange Zeit ist und für einen Richter schon auch eine lange Lebenszeit, wenn ich zurückblicke.
Sie sind seit 6 Jahren am Gerichtshof, nicht?
Ja, so ist es, seit 2015. Und das Verfahren begann mit den Opening Statements, wie man sagt, also mit den Eröffnungsreden im Dezember 2016.
Können wir noch mal vorschalten, wie kommt denn so ein Fall überhaupt zu Ihnen?
Also es gibt verschiedene Wege. In dem Fall war es so, dass der Staat Uganda die sogenannte Situation an den Gerichtshof überwiesen hat. Ich will es nicht zu kompliziert für die Hörerinnen und Hörer machen, aber deshalb Situation und nicht schon ein Fall, damit der Gerichtshof nicht schon einseitig gegen bestimmte Gruppen, zum Beispiel bei Konflikten in Bürgerkriegen, gegen nur eine Gruppe, zum Beispiel die Rebellen und nicht gegen die Regierung ermittelt. Deshalb ist das zunächst mal eine Situation. Und wenn sich das dann konkretisiert auf konkrete Angeklagte und dann wird das zum Fall und dann hat die Staatsanwaltschaft dann, ich denke im Jahr 2016, angeklagt, dann wurde diese Anklage bestätigt und eben bei uns verhandelt später.
Der Angeklagte, der saß jetzt schon irgendwo im Gefängnis?
Ja, der Angeklagte saß in Untersuchungshaft. Wir haben ein Untersuchungsgefängnis, wenn man so will. Das ist etwa 1 Kilometer vom eigentlichen Gerichtshof entfernt, also sehr günstig gelegen, wenn man so will. Und der saß seit seiner Verhaftung 2015 in Untersuchungshaft, ja.
Wer hatte ihn verhaftet ursprünglich mal? War der jetzt in Niederlanden gewesen oder war?
Nein, der ist in Afrika verhaftet worden, ja.
So, und jetzt haben Sie also versucht, da auch bei so viel Zeugen irgendwie zu ermitteln, was wirklich passiert ist. Wie sind Sie da vorgegangen?
Die Besonderheit an diesem Fall war, dass es sehr viele auch Dokumente gab. Der Angeklagte Ongwen war ein Kommandeur der Lord Resistance Army. Die hat seit dem Ende der 80er Jahre gegen die Regierung von Uganda einen Rebellenkrieg geführt im Norden von Uganda und bis weit in die 2000er Jahre hinein. Und Uganda hat durch verschiedene Institutionen als Militär, Polizei, hat den ganzen Radioverkehr dieser Organisation abgehört und niedergeschrieben. Und wir haben dann teilweise auch, was extrem spannend war, wir haben also Originalunterhaltungen zwischen den verschiedenen Kommandeuren, also beispielsweise dem Angeklagten und auch dem Gründer dieser Lord Resistance Army, Herrn Kony, haben wir gehört im Gerichtssaal. Und dann musste verifiziert werden, wer spricht da. Können wir sicher sein, dass die Personen, die Staatsmannschaft behauptet, dass sie sich unterhalten, dass sie das auch wirklich sind? Das hatten wir ganz viel. Wir hatten eben sehr, sehr viele Zeuginnen und Zeugen, das muss man sagen, die auch Insider, viele Kindersoldaten, viele Frauen, die Opfer von Sexualstraftaten geworden sind. Also das ist schon, können Sie mir glauben, sehr aufwendig. Interessant auch, und das muss man dann am Ende halt zusammensetzen, ne, als Gericht. Das ist nicht anders als in jedem Fall in Deutschland auch.
Jetzt waren die ja nun nicht alle in Den Haag bei Ihnen, diese ganzen Zeugen. Sie waren mit denen per Skype oder irgendwie verbunden?
Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also in diesem Fall, das war vor Corona, war es überwiegend noch so, dass die Zeuginnen und Zeugen nach Den Haag gebracht wurden. Die werden dann, das muss man sich so vorstellen, die verlassen ja oftmals erstmals ihren Heimatort. Da kann man die aber nicht allein lassen. Man kann die nicht allein nach Den Haag reisen lassen. Also wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ländern vor Ort. Die betreuen die schon bei dem Flug nach Den Haag. Dort werden sie in geheimen und gesicherten Unterkünften untergebracht, weil oftmals auch Gefährdungspotenzial besteht. Dann werden sie, wie wir sagen, familiarisiert mit der Situation, weil Sie müssen sich vorstellen, nicht nur ist der Gerichtshof geografisch weit weg, auch das Verfahren ist den Menschen natürlich überwiegend fremd.
Also wenn man es im Internet sieht, es wirkt zwar sehr schick und modern, aber auch natürlich so ein bisschen clean, nicht? Ist ein großer, heller, fast ein bisschen steriler Raum mit vielen Bildschirmen und vielen Menschen, die so tun, als wüssten sie ganz genau, was sie tun.
Ja, das ist also sehr schön formuliert. Das gefällt mir gut, wie Sie es ansprechen, weil das nämlich in der Tat so ist, dass dieser, vor allem dieser große Gerichtssaal, den wir haben, der hat was Einschüchterndes durchaus. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aus diesem Grund werden die Zeuginnen und Zeugen, wird denen einen Tag vor ihrer Vernehmung der Saal gezeigt. Es wird Ihnen auch gezeigt, wo die Verfahrensbeteiligten sitzen, dass Sie also wissen, wenn Sie der Mensch vorne anspricht, ist das der Richter. Ja, von der einen Seite ist das der Staatsanwalt, von der anderen Seite Verteidiger. Sie lernen bei dieser Gelegenheit auch ganz kurz den Verteidiger und den Staatsanwalt kennen, die Sie am nächsten Tag oder die Tage darauf befragen werden. Das soll also alles grundsätzlich, der Ablauf der Vernehmung wird erklärt, wie das mit der Vereidigung aussieht, all diese Dinge. Das soll den Zeuginnen und Zeugen also die Angst nehmen. Das sind alles Maßnahmen, die absolut wichtig und richtig sind. Aber dennoch muss ich sagen, dass die Aussagen von diesen Opfern, insbesondere Opferzeuginnen und Zeugen, eine große Leistung darstellen angesichts dessen, was sie durchgemacht haben. Also das auf sich zu nehmen, angesichts dieser Traumatisierungen, dann zum Gerichtshof zu kommen, in diesen, wie schon gesagt, riesigen Gerichtssaal zu gehen, sich einer Befragung auszusetzen, die das alles wieder hochbringt, was sie erlebt haben. Aber nicht nur das, sondern es wird auch natürlich in der Befragung in Frage gestellt, was sie erlebt haben. Das muss so sein, weil wir ein rechtsstaatliches Verfahren haben.
Sie haben am Schluss den Eindruck gehabt, Sie können die Wahrheit rausfinden. Es ging ja auch bei Dominic Ongwen darum, weil er selber Kindersoldat gewesen war und auch Schlimmes selber erlebt hatte, vielleicht wahrscheinlich auch traumatisiert war. War er selber Opfer der Verhältnisse oder nicht? Aber das haben Sie nicht angenommen.
Die Opfervertreter hatten lebenslang gefordert. Die Staatsanwaltschaft zwischen 20 und 30 Jahren, die Verteidigung wesentlich weniger oder sogar Freispruch. Also das war ein bisschen unklar. Jetzt haben wir als Kammer natürlich das Problem gesehen, dass der Angeklagte selbst als Kind entführt wurde und all diesen schlimmen Initiationsriten, wie man das nennt, also dass man einen anderen Menschen töten muss, dass man geschlagen wird, ganz, ganz furchtbar, dass man seine Schulausbildung abbricht, dass also alle Zukunftsaussichten verloren gehen. Das haben wir gesehen. Es ist aber zu unterscheiden zwischen der Frage, inwieweit sich das auf die Schuld auswirkt und der Frage, inwieweit sich das auf die Strafzumessung auswirkt. Die Straftaten hat er nämlich begangen weit in seinen 20ern, also so je nachdem, wann man das Geburtsdatum an, zwischen 25 und 28, 29 Jahren. Er hat die Straftaten nicht als Kindersoldat begangen. Das ist ein Unterschied. Und bei der Strafzumessung haben wir dann das ganz stark berücksichtigt, weil man muss ja bedenken, die Straftaten waren so furchtbar, dass man natürlich auch dran hätte denken können an eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ich habe das auch alles in der München Begründung ausgeführt und wollte auch ein bisschen deutlich machen, wie sehr einen als Richter das auch beschäftigt. Und waren wir auch nicht einhellig. Das kann man beim Internationalen Strafgerichtshof machen. Der philippinische Richter war der Meinung, die Strafe ist zu niedrig und hat das auch zum Ausdruck gebracht, was ich ganz richtig finde, weil das ist die Höhe einer Strafe in einem solch schwierigen Fall, ist etwas so Individuelles, so Persönliches und überhaupt nicht von der Person des jeweilig entscheidenden Richters zu trennen, dass man das einfach dann jedem die Möglichkeit geben muss, auch die Argumente dafür vorzutragen.
Wo sitzt er das jetzt ab?
Im Moment ist er noch, es läuft ja auch noch die Berufung, / Revision, das ist bei uns so ein Mittelding. Im Moment sitzt er noch in Den Haag. Und danach ist das offen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder er bleibt in Den Haag oder es gibt einen der 123 Vertragsstaaten, der sagt, wir übernehmen die Vollstreckung.
Jetzt gibt es ja schon lange die Kritik an dem Gerichtshof, er würde nur sich auf Afrika fokussieren, nur Dinge in Afrika verfolgen. Was sagen Sie zu der Kritik?
Die Kritik halte ich für unberechtigt. Oder sagen wir mal so, es stimmt bis zum gewissen Grad und dann stimmt es aber wieder nicht, wenn man genauer hinschaut. Fast alle dieser Fälle wurden dem Gerichtshof von den Staaten selbst überwiesen oder vom UN-Sicherheitsrat, was Sudan und Libyen angeht. Und man kann uns nun schlecht vorwerfen, wenn wir unsere Arbeit machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist der, die Fälle, die wir in der Verhandlung haben, da haben sich eine Unmenge, viele, viele tausend Opfer beteiligt an dem Verfahren. Es hat noch nie jemand behauptet, dass diese Opfer nicht real seien oder nicht existiert hätten. Die Tatsache, dass es andere Situationen gibt, wo es furchtbare Straftaten begehen, sagt nichts darüber aus, über die Berechtigung, dass man die Fälle verfolgt, die wir da haben. Und das ist mir ein großes Anliegen, das zu sagen. Wir haben weit über 20% Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Afrika am Gerichtshof. Viele in hohen Positionen. Die frühere Chefanklägerin war aus Gambia. Bis März der Präsident des Gerichtshofs war aus Nigeria. Wir haben 4 Richter vom afrikanischen Kontinent. Jetzt ist ein Vizepräsident aus dem Kongo. Es gibt keine internationale Organisation, wo Menschen vom afrikanischen Kontinent so viel Einfluss haben wie beim Internationalen Strafgerichtshof.
Sie haben natürlich auch das Problem, dass es einfach ein paar große Staaten gibt, die nicht Mitglied sind bei Ihnen. Also etwa China, wenn man an die Situation der Uiguren denkt und so weiter. Da gibt es ja auch eine Menge Gegenden in der Welt, wo große Menschenrechtsverletzungen passieren. Und das kann natürlich bei Ihnen auch gar nicht bearbeitet werden.
Ja, es sind bei uns nicht Mitglied die USA, Russland und China. Und das bedeutet natürlich, dass wir keine weltweite Zuständigkeit haben. Ne? Deshalb zum Beispiel auch im Syrien-Konflikt, weil es da Syrien nicht Vertragsstaat bei uns ist und der UN-Sicherheitsrat sich nicht einig ist, kommen wir da nicht ran. Das ist natürlich nicht befriedigend, aber realpolitisch schlichtweg nicht zu ändern. Da ich nun in Karlsruhe hier bin und mich schon mal dem Bundesgerichtshof aus Versehen zugeordnet habe, dem ich allerdings immer noch angehöre, darf ich dann doch sagen, aber dass, was zu Syrien zum Beispiel angeht, doch gerade aus Karlsruhe ganz viele Impulse speziell aus Karlsruhe gekommen sind.
Von der Bundesanwaltschaft.
Zunächst ganz genau, von der Bundesanwaltschaft, die also wirklich vorbildliche und international hochbeachtete Arbeit in dem Bereich leistet. Also jetzt in Koblenz findet gerade am Oberlandesgericht dieses Verfahren Al-Khatib heißt, glaube ich, statt. Das findet international eine weit größere Resonanz, glaube ich, als in Deutschland, wenn ich das so sagen darf.
Das ist aber interessant, dass Sie das sagen.
Ja.
Jetzt sind Sie 6 Jahre da. Neudeutsch würde man immer fragen, gab es Learnings? Sind Ihre Erkenntnisse gewachsen? Der Gerichtshof, den gibt's ja für den Weltfrieden, sage ich mal. Es sollen andere Bösewichter abgeschreckt werden, vergleichbare Dinge zu tun, weil sie damit rechnen müssen, dass das irgendwann verfolgt wird. Und Sie kennen jetzt das wirklich schon den Gerichtshof sehr gut von innen. Wie beurteilen Sie das? Wie können Sie da wirklich anderen auch mal Druck machen und sagen, Leute, passt auf?
Es ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Sie nehmen mit Recht darauf Bezug, was im Grunde die Legitimation für das Gericht ist. Was die Abschreckung angeht, das ist ganz schwer messbar. Sicher, also ich will es auch jetzt nicht zu überhöhen, müssen wir da noch vielleicht eine breitere Zuständigkeit haben, auch noch auf andere Situationen und so weiter. Aber dennoch, es ist schon so, wenn Sie aus den afrikanischen Ländern, die Medien, also das ist schon, das sieht man schon, das wird auch von den Mächtigen durchaus beachtet, was wir machen. Aber eben, das ist eben in bestimmten geografischen Bezügen.
Kriegen Sie schon mal Post von irgendwelchen Leuten, die dann begeistert sind über Ihre Entscheidung?
Post nicht, aber wir hatten doch einige Opferzeuginnen und Zeugen, die schon im Gerichtssaal eine durchaus positive Rückmeldung gegeben haben. Und die alle Verfahrensbeteiligten, einschließlich der Richter, haben 2018 sind nach Norduganda gefahren und haben sich die Orte dieser 4 Massaker, die ich anfangs erwähnt habe, angeschaut. Da waren ganz viele Menschen eben, die dort leben. Und das hat mich als Richter und meine Kollegen sehr stark motiviert, weil die gesagt haben, also es wird schon wahrgenommen als der Versuch, wirklich auch ihnen gerecht zu werden und die Wahrheit zu ermitteln. Also das ist doch deutlich positiver gesehen dort, als ich dachte.
Das war der deutsche Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Vielen Dank, Bertram Schmidt, dass Sie zu mir ins Studio gekommen sind. Der Einblick, den Sie uns in Ihr Gericht gewährt haben, der war wirklich sehr interessant. Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Mein Name ist Gigi Deppe.